Ketzer Podcast, hallo?
Hallo, wir sind die letzten drei Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK.
Elmar?
Betzing?
Und Max.
Die DBK, die hatte ich nicht erwartet.
Niemand erwartet die DBK.
Unsere Hauptwaffe ist Überraschung.
Überraschung und Lobbyismus.
Zwei Hauptwaffen. Überraschung und Lobbyismus.
Und Privilegien.
Drei Hauptwaffen. Überraschung, Lobbyismus und Privilegien.
Und schöne Kleider.
Schnauze!
Weshalb rufen Sie denn überhaupt an?
Wir haben Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Vielfalt ist kein Problem, sondern eine Gabe.
Und?
Dass wir nicht der abfälligen Gewöhnung an Hate Speech verfallen.
Zwei Dinge. Wir haben Ihnen zwei wichtige Dinge mitzuteilen.
Und wir sollten uns nicht von Weltuntergangsstimmung anstecken lassen.
Drei wichtige Dinge.
Also, Vielfalt ist kein Problem, sondern eine Gabe. Man soll sich nicht an Hassrede gewöhnen. Und man soll sich nicht von Weltuntergangsstimmung anstecken lassen.
Und schöne Kleider.
Jetzt verstehe ich auch, warum Sie zu dritt anrufen.
Wieso denn?
So bescheuert kann ein Bischof allein gar nicht sein.
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn Dück und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter, Viktor. Hallo, Viktor.
Hallo.
Christian. Hallo, Christian.
Wieso denn?
Und Matthias. Hallo, Matthias.
Hallo.
Unsere Themen heute. Von mir selbst eine wichtige Frage, die jetzt endlich mal geklärt wird. Und zwar, was ist dümmer, katholisch oder evangelisch? Das wird auch unsere gläubigen Zuhörer brennend interessieren. Dann von Matthias eine Nachhilfe für Bischöfe. Das ist immer angebracht. Die Wahrheit über Pfingsten. Endlich kommt alles raus. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Das wird heute unser wichtigstes Thema sein. Matthias, du hast dir den dummen Anruf ausgedacht. Worum ging es dabei genau? Führ uns mal ein.
Bei der Berichterstattung über Pfingsten sind mir immer wieder Aussagen hochrangiger katholischer Bischöfe aufgefallen, wo ich den Eindruck hatte, dass die mit dem, was sie sagen, doch sehr im Glashaus sitzen. Vielfalt, keine Gewöhnung an Hassrede, keine Weltuntergangsstimmung. Und dann schlug mir YouTube auch noch ein Video mit Militärbischof Overbeck vor, wo der die Bibel falsch wiedergab. Das war also mehr als genug Material für eine Pfingstnachlese. Zunächst will ich mit euch die Äußerungen der Bischöfe besprechen und dann, wo Marx und Overbeck die Pfingstgeschichte falsch darstellen. Aus Zeitgründen können wir von jedem Bischof nur eine dumme Aussage aus seiner Predigt besprechen. Am ergiebigsten dürfte Bischof Betzing sein. Der sagte in seiner Pfingstpredigt laut Manuskript, dass wir nicht der abfälligen Gewöhnung an Hate Speech verfallen, die Menschen fertig macht, sondern eine Sprache wählen, die andere verstehen können. Das bewirkt der Geist unseres Herrn. Was meint ihr dazu?
Also, dass die Bibel Hate Speech enthält, das ist ja mittlerweile jedem klar, der mal den Ketzer-Podcast gehört hat, und es werden immer mehr.
Aber wahrscheinlich nicht die Bischöfe.
Ist deren Problem.
Nicht nur enthält die Bibel Hate Speech, sondern wenn Betzing jetzt sagt, man soll sich nicht an Hate Speech gewöhnen und lässt völlig außen vor, dass die Bibel, auf die er sich ja beruft, Hate Speech enthält, dann zeigt das ja, dass er sich schon an die Hate Speech der Bibel gewöhnt hat. Ne, das war also hier für mich der Aufhänger, der also nochmal eines dummen Anrufs würdig war.
Ich will eine Sache noch ganz kurz bemerken, und zwar, Matthias, du hast mich draufgebracht mit den letzten Beiträgen, dass das eigentlich auch wieder Gaslighting ist, ne? Dass den Leuten so lange irgend so ein Quatsch eingeredet wird, bis die denken, das stimmt wirklich, obwohl das eigentlich völlig offensichtlich ist. Ne? Okay.
Deswegen müssen wir dieses, es macht ja sonst keiner. Und sonst kommen da Leute wie dieser EPD-Redakteur, sein Name tut nichts zur Sache, und denken, das sind die Experten und wir sind die Dilettanten, wenn es also erkennbar umgekehrt ist. Ne? Für Hörer, die sich mit der Bibel nicht so gut auskennen, man darf ja mittlerweile damit rechnen, dass es Leute gibt, die ohne Kontakt zum christlichen Glauben aufgewachsen sind, sollten wir kurz ein paar Highlights bringen, die weithin bekannt sein dürften und die zum Teil sogar in Kinderbibeln zu finden sind. Dazu habe ich hier eine Bingo-Karte mit 10 Geschichten und Vorstellungen aus der Bibel, die kein Expertenwissen verlangen. Wir sind ja alle Experten, aber wir müssen uns jetzt in diese Laien hineinversetzen, die also nur so eine Kinderbibel oder Religionsunterricht kennen oder Filme. Nur damit jeder weiß, was für Hate Speech wir hier allgemein meinen, was einem sofort einfällt. Was fällt euch dazu ein? Lasst mal sehen, ob ihr meine Bingo-Karte vollkriegt mit den 10 bekannten Vorstellungen oder Geschichten.
Dann nehme ich als erstes die Sintflut. Da mache ich erstmal irgendwie gut Strecke. Ja?
Genau, schon mal fast die ganze Menschheit ausgerottet.
Sodom und Gomorra mit allen Bewohnern, auch den Kindern und den Alten und den Kranken.
Meine Lieblingsgeschichte ist die Schlachtung des Sohnes. Erbrenn soll Isaak schlachten, auf göttlichen Befehl.
Jesus ist auch ein Menschenopfer, so gesehen. Also.
Ja, gut, 3. Ne?
Gut, okay. Bingo. Also das waren schon mal alles Bingo hier. Sintflut, Sodom und Gomorra, Isaak und Jesus. Was waren das? 4 oder 5? Fühle mich schon wieder wie ein spanischer Inquisitor.
Was mit den Ägyptern? Mit dem Tod der Erstgeborenen?
Ja, okay.
Und das Fies? Die Apokalypse? Aber das kommt ja noch, ne? Das gilt als Poesie sozusagen bis dahin?
Also es ist ja eine Vernichtungsfantasie. Die Apokalypse. Deswegen spricht man ja auch jetzt immer, wenn irgendwo ein neuer Krieg ausbricht, gleich von Apokalypse.
Dann uns Ketzer erwartet ja speziell auch das jüngste Gericht.
Ja, genau. Und aktueller als uns lieb ist. Was kommt noch? Die Hölle, ja. Okay, danke schön. Ja,
wobei, bei der Hölle musste ich mich online von einem Evangelikalen die Stelle zeigen lassen, weil es gar nicht so einfach ist zu finden. Es wird zwar immer erzählt, aber es gibt da im Neuen Testament wirklich Heule und Zähne klappern, man muss da schon wirklich dazwischen lesen. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf die Bibellotterie hinweisen, die ich in jedem Hotelzimmer spiele. Einfach jeder mal eine zufällige Seite aufschlagen und wenn irgendwas Menschenverachtendes oder Falsches drinsteht, die Seite rausreißen und wegwerfen. Viel Spaß!
Wobei ich noch sagen will, bei der Hölle, die Leute, die verheiratet sind, die schreckt es ja nicht mehr. Ne? Also,
das ist natürlich wahr.
Also ich bin auch verheiratet und meine Frau ist himmlisch.
Gut, und also warum haben wir das jetzt aufgezählt?
Es ja sein kann, dass es Hörer gibt, das fiel mir ein tatsächlich, die jetzt gar nicht so vertraut sind mit der Bibel. Also wenn du jetzt in Ostdeutschland aufwächst, dann werden sie dir wahrscheinlich diese Sachen nicht als erstes auf die Nase binden und wir ketzern ja auch für die Nachwelt, ne? Und irgendwann wissen die Leute vielleicht gar nicht mehr, wenn dann der Religionsunterricht abgeschafft ist und das Wort zum Sonntag, gut, ja. Das Wort zum Sonntag, da erfahren sie es auch nicht, also egal. Ja, tatsächlich habe ich in meiner Vorbereitung für dieses Segment so viele Beispiele gefunden, dass wir die hier gar nicht alle bringen können. Deshalb dachte ich, gehen wir das Ganze mal strukturiert an und schauen uns im ersten Schritt an, was in Deutschland als Hate Speech gilt. Mein erster Kontakt mit dem Thema war vor ein paar Wochen ein Artikel zu der Frage, ob man den Bundeskanzler als Lackaffen oder Pinocchio bezeichnen darf. Wegen beiden Bezeichnungen war die Staatsanwaltschaft Heilbronn tätig geworden. Das ist ja irgendwie vor ein paar Jahren, glaube ich, so eine Hate Speech-Gesetzgebung da erlassen worden oder verschärft worden. Und daran sieht man schon, wie sehr Bischof Betzing mit seiner Aussage im Glashaus sitzt. Er mischt sich in eine Debatte darüber ein, ob man jemanden als Lackaffen oder Pinocchio bezeichnen darf und beruft sich dabei auf ein Buch, in dem Angriffskriege, Genozid und Massenmord gutgeheißen werden. Ich glaube, Pinocchio durfte man sagen und Lackaffe nicht. Und bei Pinocchio musste dann, glaube ich, noch irgendwie erläutern, wo er gelogen haben soll.
Wer aber sagt, du Narr, der ist dem himmlischen Gericht verfallen.
Ja.
Und dann nennt Jesus mehrere Leute Narren in der Bibel.
Ja, und Otterngezicht. Um aus der Vielzahl der in Frage kommenden Bibelstellen die relevantesten auszuwählen, mit euch zusammen, habe ich mir angeschaut, welche Kriterien heute in Deutschland für den Jugendschutz bei Filmen und Büchern gelten. Wir wollen ja nicht nur Gewaltbeispiele haben, wir wollen ja, dass wir auch irgendwie relevant sind. Und dann habe ich beim Jugendschutz geguckt. Von Pornografie abgesehen geht es im Kern um 6 Dinge. Kriterium 1 ist Traumatisierung, auch Angstübertragung oder Ängstigung genannt. Kann die Inszenierung nachhaltige, nicht verarbeitete Ängste, Desorientierung oder emotionale Überforderung auslösen? Kriterium 2 ist Verrohung bzw. Desensibilisierung. Führt die Frequenz oder die Gleichgültigkeit der Darstellung dazu, dass die natürliche Empathie gegenüber Opfern blockiert und die Toleranzschwelle für reale Gewalt verschoben wird? Kriterium 3 ist der Nachahmungseffekt, auch Modelllernen genannt. Lädt der Film oder das Buch dazu ein, die gezeigten aggressiven Verhaltensweisen als legitimes und erfolgreiches Muster zur eigenen Konfliktlösung im Alltag zu übernehmen. Kriterium 4 ist selbstzweckhafte Gewaltdarstellung, detaillierte Beschreibungen von Mord- und Metzelszenen, bei denen das Leid im Vordergrund steht. Kriterium 5 ist die Nahelegung von Selbstjustiz und Kriterium 6 ist die Anreizung zu Gewalt, Verbrechen oder Rassenhass. Na, und ihr habt wahrscheinlich gedanklich schon alles abgehakt mit Bibelstellen, deswegen habe ich die Kriterien. Also das waren aber auch die Kriterien, ne? Da habe ich jetzt außer Pornografie nichts weggelassen. So, mit diesen Kriterien gewappnet können wir jetzt Jugendschutz-Bingo spielen. Das erste Kriterium ist Ängstigung. Fallen euch dazu Beispiele aus dem Christentum ein?
Ja, natürlich erstmal die Hölle, aber bei Traumatisierung, also die härteste Stelle, die ich in der Bibel gefunden habe, das war bei den Makkabäern irgendwo, wo alle 5 Söhne von irgendeiner Frau gehäutet werden und dann lebendig über dem Feuer geröstet werden bis zum Tod.
Die berühmte Litanei am Ende des 5. Buch Mose, wo also seitenweise in übelsten Flüchen sogar den Gläubigen androht, was ihnen alles passieren wird, wenn sie nicht ihm mehr folgen. Das ist so furchtbar, das kann man gar nicht vorlesen. Deswegen gibt es diesen geflügelten Ausdruck, wir werden die Leviten lesen, das ist das, ne? Aber keiner weiß, was damit gemeint ist, weil man das nicht zitieren kann. So furchtbar ist das.
Aha, gut, das klingt wie ein Kandidat auch für den Gewalt als Selbstzweck. Gut, merken wir uns das mal vor. Christian.
Und ich hätte noch einen Punkt, Ehrfurcht vor Gott.
Das steht doch gar nicht in der Bibel, sondern in den Verfassungen, in den Landesverfassungen.
Auch, ja. Gottes Gnade heißt ja, dass man quasi immer Angst haben muss und nur Gott einem quasi gnädigerweise mal ab und zu eine Erlösung gibt davon. Also das ganze Ding wird aufgebaut auf Angst. Angst vor Hölle, vor der Apokalypse, vor dem jüngsten Gericht. Das ist das Grundprinzip.
Ja, ich habe auch noch was. Und zwar gibt es ja mehrere Geschichten, wo Gott ganze Städte, Völker oder gleich die ganze Menschheit und auch immer wieder, Jörn hat uns da ja mal Beispiele genannt, dass Gott Personen für kleinste Vergehen bestraft. Und das ist ja wirklich typisch für das Alte Testament.
Ja, und was davon relevant ist, ist diese Unbestimmtheit. Also wenn es jetzt genau heißt, du darfst auf keinen Fall diese Kräuter in dieser Pfanne rösten und dann dem Herrn opfern, dann nimmt man halt diese Kräuter nicht. Aber viele Sachen sind ja unbestimmt, nebulös, man weiß es nicht. Und das erzeugt ja so diese unterschwellige Angst im Hintergrund, dass man irgendwas falsch gemacht haben könnte. Kein Christ kann sich ja völlig sicher sein, was er am Schluss rauskriegt. Ne? Das nur so als Nebengedanken.
Paradebeispiel dafür ist ja diese Volkszählung, wo Gott irgendwie, ich weiß nicht, wem David sagt, er soll das Volk zählen, dann macht David das. Und dann war es Gott auch wieder nicht recht und dann kommt irgendwie eine Seuche. Der Grund, warum David das nicht hätte machen sollen, ist, dass Abraham ja so eine Verheißung kriegt, keiner wird deine Nachfahren zählen können. Und in dem Moment, wo du eine Volkszählung machst, verstößt du ja quasi dagegen, weil du anfängst, die Nachkommen zu zählen. Und deswegen hätte David es besser wissen müssen, selbst wenn Gott es sagt. Aber das nur am Rande. Also ich habe ja gesagt, diese Kollektivstrafen, wo Gott ganze Völker hier oder Städte, Sodom und Gomorra oder auch die ganze Menschheit kollektiv straft. Und diese Vorstellung wird ja heute noch regelmäßig bemüht, irgendwie nach Naturkatastrophen, Erdbeben, hier Stürmen, Überschwemmungen und so weiter. Und dann wird eben diese Vorstellung, dass Gott die Menschen, die da betroffen sind, kollektiv straft, weil die irgendwie Homosexualität geduldet haben oder kurze Röcke oder so. Ne? Also diese Vorstellung, die ist in den Leuten tatsächlich drin. Und die wird ja auch Kindern praktisch eingeimpft. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, über diese bekloppte WDR-Sendung, über dieses islamische Fest, wo die feiern, dass Abraham so gehorsam war, den Isaak zu opfern. Und da ist mir nochmal klar geworden, wenn du das als Kind liest, dann musst du ja Angst vor deinen Eltern haben. Ne, wenn dir deine schwer religiösen Eltern, ist ja jetzt egal, ob Juden, Christen oder Muslime, wenn die dir die Abraham-Geschichte erzählen mit Isaak, da musst du doch als Kind ständig Angst haben, wenn dein Vater mit dir in den Wald geht oder so, dass er dich da irgendwie vielleicht opfern will. Ne? Also da kann ich mir die Traumatisierung schon vorstellen.
Ja, oder wenn der auf dem Balkon einen Grill anmacht. Ne? Man weiß, man muss diese Geschichten übersetzen. Hm?
Ja, ne? Wo ist eigentlich das Grillfleisch? Keine Sorge, Gott wird es schon richten. Dann bei Exorzismen. Hört man ja auch immer wieder, dass da was schief geht oder die Leute sogar zu Tode gequält werden. Zwangsstörungen gibt es und die basieren genau auf dieser Angst, dass Gott einen straft, weil man irgendwas nicht genau richtig gemacht hat. Es gibt eine Zwangsstörung namens Skrupulosität, von der in Deutschland schätzungsweise 118.000 Menschen betroffen sein sollen. Die Zwangsgedanken drehen sich zum Beispiel um ungewollte Gotteslästerung, vielleicht falschen Podcast gehört, ob man richtig gebetet, gebeichtet oder seine religiösen Pflichten erfüllt hat, exzessive Sorge, gesündigt zu haben, quälende Gedanken über göttliche Strafe oder ewige Verdammnis und ständiges Hinterfragen, ob man wirklich glaubt. Zwangshandlungen sind zum Beispiel exzessives Beten, zwanghaftes Beichten, zwanghafte Lektüre religiöser Texte oder Selbstbestrafung. Studien zufolge sollen 10-33% aller Christen mindestens einmal im Leben religiöse Skrupel erleben. Bei Muslimen und ultraorthodoxen Juden sollen es sogar 40-60% sein.
Erinnert ihr euch vielleicht an diesen Beitrag, den ich mal gemacht habe, wo es hieß, dumme Fragen, dumme Antworten oder sowas, ne? Priester geben dumme Antworten, Christen stellen dumme Fragen. Da war ja auch jemand mit so einer Zwangsstörung, der meinte, er hat seine Seele versehentlich den Teufel verkauft. Ne? Das nur dazu.
Dann schlechtes Gewissen. Hier fiel mir, aus welchem Grund auch immer, ein schlechtes Gewissen und Problematisierung von Selbstbefriedigung. Einige christliche Kreise beschwören ja geradezu eine Epidemie von Pornosüchtigen herauf. Tatsächlich ist aber ein schlechtes Gewissen wegen Pornokonsum oder Selbstbefriedigung ein viel größeres Problem als Pornosucht. Gemini erklärte mir dazu, ich habe für einen Freund gefragt, der psychische Schaden entsteht nicht durch die Selbstbefriedigung, sondern durch die Scham darüber. Weil das Thema tabuisiert und verteufelt wird, lernen junge Menschen nicht, einen gesunden, selbstbestimmten Bezug zu ihrem Körper und ihrer Sexualität zu entwickeln. Selbstbefriedigung ist ein natürlicher Stressregulator. Wenn jemand aus Stress onaniert und danach massive religiöse Schuldgefühle entwickelt, steigt das Stresslevel extrem an. Was oft dazu führt, dass die Person erst recht wieder zum Ventil der Masturbation greift. Ein klassischer Teufelskreis.
Wir haben genau lange Arme, die genau so funktionieren. Was heißt, dass Tyrannosaurus Rex ein gesegnetes Tier war? Ich meine, wenn Gott nicht wollte, dass wir nicht masturbieren sollen, dann wären unsere Arme kürzer. Das ist mein theologisches Argument, als teleologisches Argument.
Heiner Wilmer würde dir jetzt zustimmen mit dieser Logik. Das zweite Kriterium für den Jugendschutz ist Desensibilisierung bzw. Verrohung. Dabei wird geprüft, ob die Frequenz oder die Gleichgültigkeit der Darstellung dazu führt, dass die natürliche Empathie gegenüber Opfern blockiert und die Toleranzschwelle für reale Gewalt verschoben wird.
Kruzifixe, überall, an jeder Straßenkreuzung oder bekommst du in die Kirche rein, da hängt ein toter Mensch an einem Stock. Wenn du es zum ersten Mal siehst, ist das traumatisierend. Andere Religionen sind ja netter wie Islam, die haben überhaupt keine Bilder. Aber das ist wirklich schrecklich, wenn man das sieht. Und dadurch, dass es überall ist, werden die Leute desensibilisiert gegenüber diesem sterbenden Menschen. Ne? Das ist furchtbar.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, wieder die Geschichte mit der Opferung von Isaak und Abraham, wo wir ja auch dank Matthias gesehen haben, dass da wirklich auf Kirchentagen darüber diskutiert wird, wo man denkt, sag mal, spinnt ihr? Da diskutiert man doch nicht drüber. Ne? Und das ist so eine Sache, da wird dann orakelt und ja, es ist nicht doch nur so schlimm und da gehört auch Mut dazu und bla bla bla. Ne? Das ist so eine Sache, wo die Toleranzschwelle verstoben wird, wo es dann eben doch nicht völlig abartig ist, sondern naja, vielleicht, was will uns das sagen und so weiter. Das ist genau, passt da genau rein.
Und Sklaverei. Sklaverei ist genau dasselbe, weil in der Bibel dauernd Sklaverei kommt und dauernd Regeln sind dafür. Gibt es dann jede Menge Christen, die erzählen, dass Sklaverei irgendwas ganz Normales war und so weiter. Und abgesehen davon, dass gottlos in Englischen, godless, einfach nur kriminell und amoralisch heißt und wir einfach in die Ecke geschoben werden. Das ist normal.
Das ist aber genau der Punkt. Ich hatte noch bei meiner Recherche mal geguckt, was ist denn jetzt bei Hate Speech, ne? Wo ist denn überhaupt in der Bibel von Hass die Rede? Ne? Und da war ich genau auf dieses Klischee der Gottlosen gestoßen, das die da bringen. Wir hatten ja schon mal herausgearbeitet, die trennen ja gar nicht zwischen Atheisten und schlechten Menschen, ne? Sondern im Alten Testament oder in der Bibel ist es so, der Gläubige ist automatisch auch gut und der Ungläubige ist immer auch gemein, verbrecherisch, alles Schlechte, Ohrenbläser und so weiter. Ne? Wir kennen ja die Stellen. Und da gibt es also so viele Stellen, wo, also wirklich von Hass gegen Ungläubige, ich wollte es jetzt gar nicht hier alles noch mit reinbringen. Also da steht praktisch, Gott, du hast die Ungläubigen, aber du liebst die Gläubigen oder ich hasse deine Feinde, dich aber liebe ich und so weiter. Na, Hass, Hass, Hass. Das ist also, wenn man über Hate Speech spricht, auch hier, die Bibel ist eigentlich wieder eine Fundgrube für genau solche Stellen. Und da kann man also wirklich nur sagen, dass diese Hemmschwelle, jetzt Gottlosen irgendein Unrecht zu tun oder Gewalt anzutun, mit Sicherheit dadurch gesenkt wird. So, das dritte Kriterium ist, lädt der Film oder das Buch dazu ein, die gezeigten aggressiven Verhaltensweisen als legitimes und erfolgreiches Muster zur eigenen Konfliktlösung im Alltag zu übernehmen?
Ja, da fällt mir als erstes Numeriv 25.7 ein. Das will ich eigentlich nachher bei der Vielfalt nochmal bringen, aber da hat sich einer der Israeliten eine Frau aus Midian genommen und das geht natürlich gar nicht. Geht dann der Sohn von Peor, glaube ich, den hinterher ins Zelt und ersticht die beide mit einem Speer. Einfach nur, weil sie aus dem falschen Land kommt. Und dafür wird der Sohn dann von Gott persönlich belohnt mit einem Amt als Hohepriester.
Ich meine, dass die Bibel diese Selbstjustiz wirklich nahelegt. Also alleine schon so Sprüche wie, ihre Standbilder sollt ihr oder Altäre sollt ihr zerstören oder sowas. Ne? Da steht ja nicht, da soll er irgendwie so eine Jury aus 12 Leuten finden und die soll dann darüber entscheiden, sondern das soll einfach kaputt gemacht werden. Ne? Und ja, der Islamische Staat hat das ja teilweise praktiziert. Und allgemein ist dieser Vibe, den man beim Lesen des Alten Testamentes kriegt, also Selbstjustiz, ist hier erwünscht.
Ganz berühmtes Beispiel, das unter den Christen wenig bekannt ist und deswegen werde ich es jetzt hier nochmal an die Öffentlichkeit zerren. Mose, gerade als er die Tafel mit den 10 Geboten runterträgt, eins dieser Gebote heißt, du sollst nicht töten oder nicht morden, je nach Auslegung. Er lässt dann aber 3000 der eigenen Stammesgenossen morden wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Also das ist ja Selbstjustiz und er sagt ja, jeder nehme sein Schwert und erschlage seinen Bruder, ne, und seine eigene Familie und so weiter. Das ist ja wirklich übelste Selbstjustiz.
Ein ganz wichtiges Thema, was noch nicht erwähnt worden ist, ist unser Verhältnis zu Homosexuellen. Das wird durch die Bibel sehr stark geprägt. Die antike Gesellschaft war sehr tolerant, sogar befürwortend für Homosexualität. Aber durch das in der Bibel dargestellte Verdammung, das Gräuel der Homosexualität, auch wenn es heutzutage von den modernen Priestern nicht mehr gesehen wird, haben wir dafür gesorgt, dass sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind oder verfolgt oder getötet worden sind.
Also, wir haben jetzt die Kriterien Nachahmungseffekte und Selbstjustiz besprochen. Das fünfte Kriterium fragt, gibt es detaillierte Beschreibungen von Mord- und Metzelszenen, bei denen das Leid im Vordergrund steht? Fällt euch dazu was ein?
Ist ja lächerlich. Das vierte Buch Mose ist voll davon, die Josua-Bücher handeln von nichts anderem. Das können wir ganz kurz abhandeln.
Gut, also ich muss nur der Vollständigkeit halber noch ein paar Dinge erwähnen. Das eine wäre die Apokalypse, ne? Das ist ja halt so ein Fiebertraum von exzessivster Gewalt. Und dann gibt es ja noch diesen bekannten Spruch, wo der Psalmist sich irgendwie wünscht, dass die Kinder von seinem Gegner an Felsen geschmettert werden. Ne? Das ist ja auch schon, sag mal, der sagt ja nicht nur, oh, ich mag den nicht, sondern das wird ja eben hier wirklich so drastisch geschildert. Und dann gibt es, glaube ich, auch irgendeine Stelle, ich weiß nicht, ob das Fantasie ist oder ob das eine Beschreibung von einer Hungersnot ist, wo die da irgendwie die Nachgeburt essen müssen oder ihre Kinder aufessen. Also dieses Kriterium der selbstzweckhaften Gewaltdarstellung können wir doch hier getrost abkarten und da Bingo rufen.
Das mit diesen, dass die so verzweifelt sein werden, also Gott stürzt die Israeliten so in Verzweiflung, dass sie ihre eigenen Kinder auffressen und sich noch drum zanken, das gehört eben zu dieser Schlusslitanei im fünften Buch Mose. Also das sind tatsächlich Gottes eigene Drohungen. Ja, okay.
Das sechste Kriterium ist, ob das Medium zu Gewalt, Verbrechen oder Rassenhass anreizt.
Ich hatte ja schon die Midianiterin erwähnt, die da aufgespießt wird, um auch aus dem Neuen Testament etwas zu bringen, hat ja Jesus Kanaaniter als Hunde bezeichnet. Markus 7, 24 bis 30 zum Beispiel, das ist aber auch in anderen Evangelien wird das genannt. Und natürlich Esra 9, 2, habe ich auch schon oft darauf hingewiesen, wo alle Menschen nach dem babylonischen Exil, als die alle wieder zurückgekommen sind, da wurden dort Menschen systematisch deportiert, weil sie nicht aus dem heiligen Samen waren, ja, also weil sie nicht die richtige Rasse hatten, weil sie genetisch nicht gepasst haben.
Also aus meiner Sicht ist das ganze Alte Testament rassistisch, weil es ja so ein Nationalgott ist und alle anderen Nationen, die sind dann eben nicht Gottes ausgewähltes Volk und mit denen kannst du machen, was du willst.
Ja klar, so die Ammoniter zum Beispiel, die kommen mit Sicherheit nicht in den Himmel, ist ja zum Beispiel auch irgendwo festgelegt. Du brauchst nur Nachfahre eines Ammoniters sein, dann kommst du nicht in den Himmel, Punkt.
Mir ist noch ein Punkt wichtig, weil der eben immer noch leider relevant ist, und das ist Gewalt gegen Kinder. Das ist zum einen die Beschneidung, ne, die ja jetzt im Christentum zwar nicht so viel durchgeführt wird, aber im Judentum und bei Muslimen. Und das andere ist die körperliche Züchtigung von Kindern. Ne, es geht ja hier Anreiz zu Gewalt. Und die Bibel fordert dazu auf, Kinder zu züchtigen. Und es kommt auch immer wieder zu Fällen, wo sich Evangelikale darauf berufen. Es gibt, glaube ich, so eine ganze Bücherindustrie, wo die den christlichen Eltern das naheliegen. Und das ist also wirklich sehr relevant. Und die Leute, die Kinder züchtigen, die berufen sich dann oft auch auf die Bibel.
Aber die Beschneidung ist keine Züchtigung, müssen wir auch sagen. Ne?
Ist auch Gewalt.
Ja, würden wir so sehen. Aber biblisch gesehen ist es keine Bestrafung oder so. Ne? Ich will es nur...
Gut, also kommen wir zum Fazit zu Betzings Aussage. Ihr stimmt mir zu, Betzing sitzt im Glashaus. Wenn er über die heutige Hate Speech redet und sagt, da darf man sich nicht dran gewöhnen, und er geht mit keinem Wort darauf ein, dass er hier den Klotz der Bibel am Fuß hat, ne, wie so ein Mafioso, den sie einbetoniert haben, dann zeigt das, dass er selber sich an übelste, widerwärtigste Hate Speech, die meines Erachtens gar nicht überbietbar ist, dass er sich daran schon gewöhnt hat, und das ist eben mega peinlich. Okay, nun zu Heiner Wilmer. Der DBK-Vorsitzende sagte in seiner Pfingstpredigt laut Manuskript: Der Heilige Geist ist anders. Er bringt Vielfalt hervor. Nicht als Problem, sondern als Gabe. Er schafft Einheit. Nicht durch Druck, sondern durch Beziehung. Man muss natürlich so ein bisschen die Bibel dazu kennen. In biblischer Sicht, wenn du meiner Meinung bist, dann hast du den Heiligen Geist. Das ist nämlich der Beweis. Du bist meiner Meinung, dann ist das der Heilige Geist. Wenn du anderer Meinung bist, dann ist das nicht vom Heiligen Geist deine Meinung. So wird der Heilige Geist in der Bibel verwendet. Also alleine schon Pfingsten, ne? Da merken die ja, das erkläre ich gleich noch, dass in der Bibel quasi Jesus schon als geheime Botschaft enthalten ist, ne? Und ein normaler Mensch denkt, das ist total Schwachsinn, da liest du jetzt irgendwelchen Scheiß aus der Bibel raus, der gar nicht so gemeint ist. Die sind dann eben nicht vom Heiligen Geist. Aber wenn du jetzt glaubst, was Paulus da sagt, dann ist der Heilige Geist eben auf dich gekommen. Deswegen gibt es ja auch so Sprüche wie, ja, ich kann dir das zwar erklären, aber ohne den Heiligen Geist glaubst du das nicht. Was Wilmer hier sagt, ist wieder genau dieses Bullshitten, was wir von den Bischöfen und Kirchenleuten kennen. Es geht ihnen gar nicht darum, wie es wirklich gemeint ist, sondern es muss sie einfach nur gut anhören. Und was Wilmer macht, ist, der beruft sich auf so eine Stelle bei Paulus, wo Paulus sagt, ja, es gibt verschiedene Gaben, wichtige Gaben wie Zungenrede, Prophetie. Paulus stellt natürlich trotzdem fest, dass du dann schon der gleichen Meinung sein musst. Ne, also du darfst dann hier vielleicht in Zungen reden oder Prophetie betreiben, aber der Inhalt muss stimmen, und das blendet Wilmer völlig aus. Und das meine ich ist unseriös. Das kann man nicht so machen. Gut, dann ist mir noch was Interessantes eingefallen. Wilmer sagt auch in seiner Predigt: Häresie beginnt nicht dort, wo Menschen fragen. Sie beginnt dort, wo wir aufhören, einander zuzuhören. Ein Orchester, das bestimmte Instrumente ausschließt, verliert seine Tiefe. Eine Kirche, die nur eine Stimme duldet, verliert ihre Weite. Eine Gesellschaft, die Vielfalt fürchtet, verliert ihre Zukunft. Und dazu erklärte mir Gemini, und ich habe das jetzt direkt von Gemini übernommen, weil das ist so schön formuliert, das hätte ich nicht besser hingekriegt. Gemini meint also dazu: Diese Aussage ist eine radikale semantische Umdeutung, die man gelinde gesagt als rhetorische Pirouette oder auch als intellektuell unredlich bezeichnen kann. Wilmer betreibt hier eine klassische begriffliche Umkehrung und einen Kategoriefehler, um einen kirchenpolitischen und pastoralen Punkt zu machen. Also er will ja jetzt die Vielfalt hier preisen. Erstens, Häresie ist definiert als hartnäckige Leugnung einer Glaubenswahrheit durch ein Mitglied der Gemeinschaft. Es ist ein inhaltlicher, formaler und dogmatischer Begriff. Wilmer verschiebt die Definition komplett auf die Beziehungsebene. Bei ihm ist Häresie nicht mehr der Widerspruch gegen ein Dogma, sondern das Verweigern von Dialog. Damit entleert er den Begriff seiner theologischen Substanz und macht daraus eine Frage der Kommunikationskultur. Das ist ungefähr so, als würde man abseits beim Fußball nicht mehr über die Position der Spieler definieren, sondern darüber, ob die Abwehrspieler höflich zueinander sind. Und jetzt kommt das Geilste. Nach Wilmers Definition wären die historischen Instanzen, die Häresien dogmatisch verurteilt haben, in Klammern die Konzilien der alten Kirche, Päpste, Reformatoren, selbst die eigentlichen Heretiker gewesen, weil sie irgendwann aufgehört haben, den Arianern, Gnostikern oder Wiedertäufern zuzuhören und sie stattdessen ausschlossen. Das ist historisch und logisch absurd. Die Abgrenzung nach außen und die Definition von Wahrheit sind Kernbestandteile der Identitätsbildung jeder Gemeinschaft. Sein Bild vom Orchester hinkt gewaltig. Ein Orchester schließt zwar keine Instrumente aus, aber sehr wohl Musiker, die sich weigern, die Partitur zu spielen und stattdessen ihre eigene Melodie anstimmen. Fazit: Akademisch, kirchenrechtlich und historisch ist die Aussage unhaltbar. Sie instrumentalisiert einen präzisen Fachbegriff als moralisches Argument für eine bestimmte kirchenpolitische Agenda. Soweit also zu Bischof Wilmer. Habt ihr ein Fazit dazu?
Mein Fazit zu Wilmer ist jemand, der seine Rede anfängt mit dem Heiligen Geist. Da kann man sich sofort umdrehen und weggehen, weil das kann nur Blödsinn sein. Und ich finde es höchste Zeit, dass man es diesen Leuten auch mitteilt, dass man diesen Blödsinn nicht hören will. Es ist einfach unseriös, mit irgendwelchen Geistern und was sie angeblich wollen und tun zu argumentieren.
Gut. Kommen wir zu Kardinal Marx. Der sagte in seiner Pfingstpredigt:
Wir wissen, wo die Zeichen des Reiches Gottes sind. Wir sind nicht blind. Und der Geist will uns helfen, das zu sehen und uns nicht entmutigen zu lassen von den anderen Zeichen, von den anderen Mächten, die uns ständig sagen, die Welt geht zugrunde. Und die Welt wird sowieso nur beherrscht von denen, die Macht ausüben und Gewalt. Seid nicht so naiv. Ich bin nicht naiv. Und Jesus war auch nicht naiv.
Katholisch.de machte daraus, so war ich dann auch darauf gekommen, der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat dazu aufgerufen, sich nicht von Weltuntergangsstimmung anstecken zu lassen. Und das ist natürlich ein schönes Stichwort. Was meint ihr dazu?
Das ist ja völlig absurd. Ich meine, im Christentum ist der Weltuntergang doch das erwünschte Endziel, wo die eigentlich jeden Tag darum beten, dass das endlich kommt, damit sie endlich in den Himmel kommen, von wo aus sie uns dann auch in der Hölle schmoren sehen können und sich daran erfreuen können, unsere Qualen zu erleben, zu sehen, Christian.
Weltuntergang ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, das aus dem Mund von Jesus rausragt, wie wir wissen, aus der Apokalypse. Und damit wird das Lamm Gottes dann auf dem Richterstuhl sitzen. Die Apokalypse ist der Teil der Bibel, der garantiert unter Drogen geschrieben worden ist und der von den Zeugen Jehovas als erstes vorgebracht wird und mich immer zu einer heftigen Lachattacke führt, was sie sehr, sehr verwirrt, habe ich festgestellt.
Ich finde dieses Zitat von ihm wirklich entsetzlich, also schockierend. Er spricht ja von denen, die Macht ausüben. Er ist einer dieser Mächtigen und er sagt jetzt, wir wissen, wo die Zeichen des Reiches Gottes sind. Was für eine Anmaßung, aber es ist nichts zu sehen. Da ist nichts. Es gibt ja auch Mächtige und auch Leute, die über Gewalt verfügen, die ihm zustimmen, die ebenfalls in seinem Club Mitglied sind, wo man nicht sagen kann, ach ja, lass den Opa mal irgendwie reden. Ne, die sagen, sie wissen, wo die Zeichen des Reiches Gottes sind und es ist nichts zu sehen. Ich finde das ganz entsetzlich.
Mir fiel noch auf, nicht nur geht es ja hier um Weltuntergang, sondern er redet er ja auch hier von Zeichen, die man irgendwie deutet. Und das kommt ja auch aus der Bibel. Also ich glaube, da fragen doch die Jünger irgendwie Jesus, ja, Herr, auf welche Zeichen sollen wir achten und so weiter. Oder Jesus sagt ja, wenn ihr dieses Zeichen seht und jedes Zeichen, dieses Verhalten, sich die Welt anzugucken, so auf irgendwelche Zeichen für den Weltuntergang hin abzuscannen, das kommt doch gerade aus der Bibel. Genau das Verhalten, was er hier ja irgendwie verurteilt. Und er spielt ja quasi direkt darauf an. Anders kann das ja nicht gemeint sein, nicht entmutigen zu lassen von den einen Zeichen. Und ich glaube, er hat so eine Art Zeichenwaage, wo er dann die positiven Zeichen und die negativen Zeichen sieht. Aber es ist also wirklich hochgradig seltsam, was er hier von sich gibt. Ja, kommen wir zum Gesamtfazit. Betzing sagt, man soll sich nicht an Hassrede gewöhnen. Wilmer erklärt, Vielfalt sei kein Problem, sondern eine Gabe. Und Marx meint, man soll sich nicht entmutigen lassen. Was meint ihr, was ist so euer Gesamteindruck von diesen Pfingstpredigten?
Völlig wirr, völlig enthoben dessen, was auch theologisch irgendwie begründet werden kann. Also begründen kann man ja irgendwie alles. Ne? Aber es ist alles sehr fragwürdig und geradezu irre. Weil es nicht um Spitzfindigkeiten geht, sondern um Sachen, die sind völlig klar. Das haben wir rausgearbeitet bei der Gewalt, bei dem Hass der Bibel. Ja, jetzt hier gerade mit dem Heiligen Geist, den man nicht sieht und wo man nicht weiß, was will der und so weiter. Also das ist wirklich eine Katastrophe, dass die so ein Blödsinn reden und dabei in Positionen sind, wo sie wirklich gut verdienen, wo sie jederzeit Medien in Anspruch nehmen können, wo sie gehört werden, wo sie zitiert werden und so weiter. Meine Fresse, also viel schlimmer geht's ja gar nicht mehr.
Ich finde es interessant, dass diese ausgebildeten Theologen sozusagen das Podium dafür, nicht dafür nutzen, aufzuklären, was jetzt der theologische Hintergrund von Pfingsten ist, wo das herkommt, darüber reden wir ja später noch, ne, und was da passiert ist, sondern einfach so eine Art Assoziationsdingsbums zu machen, so ein Spiel, nach dem Motto, mir kommt irgendwas in Sinn und dann sage ich, das muss jetzt die Botschaft sein. Was ich auch vermisse, sind halt, ich meine, Hassrede, das sind alles gute Sachen, die sie meinen, die gut sind, aber die richtigen heißen Eisen wollen sie jetzt da auch nicht anfassen und warum sollten wir auch auf sie hören? Ich meine, ist wie beim Dalai Lama, der hat Schrift aus dem 12. Jahrhundert auswendig gelernt und deswegen ist er der weiseste Mensch auf dem Planeten und die haben sogar noch ältere Bücher aus der Antike genommen und plötzlich haben sie jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und alles, was sie dann von sich geben, von diesen gefressenen Löffeln, das müssen wir dann halt aufnehmen und sagen, oh, welche Erleuchtung, das wird uns jetzt auf dem Weg weiterführen. Es ist einfach eine Kakophonie. Ich glaube, die meinen das selbst nicht ernst. Das ist das Gefühl, das ich da habe.
Ja, so Kirchenleute, die sagen doch immer, man soll nicht dem Zeitgeist hinterherrennen, sondern man soll so sich auf das besinnen, was Jesus gesagt hat und Pipapo und die Bibel. Und ich finde, das ist hier exakt das Gegenteil. Die laufen hier komplett dem Zeitgeist hinterher. Die interpretieren da die Bibel hin und her, damit es zum Zeitgeist passt, um sich halt den Menschen, die diesen Zeitgeist heute halt haben, anzubiedern, um die vielleicht wieder anzulocken in ihren Verein. Also ich finde es auf jeden Fall unehrlich.
Viktor, das war genau mein Punkt. Die geben hier vor, über den Heiligen Geist zu reden. Die predigen aber wirklich den Zeitgeist. Und ich habe ja jetzt nicht hier böse rumgesucht in den Predigten von 27 deutschen Bischöfen, sondern ich habe geguckt, was in der Berichterstattung war. Und das sind jetzt zufällig auch noch die drei jetzigen oder früheren Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK. Benedikt ist wahrscheinlich noch nicht richtig verwest in seinem Bleisack, der war ja immer so gegen den Zeitgeist, ne? Und hier aber voll Zeitgeist, volle Kraft voraus. Und ich habe ja noch einen Anspieler von Marx, wo das auch sehr deutlich wird, weil Marx jetzt praktisch den Lauf der Dinge, der Geschichte als Zeichen des Heiligen Geistes sieht. Also ein Säkularer könnte das genauso auffassen. Hört mal zu.
Die Geschichte zeigt immer wieder die anderen Möglichkeiten. Nicht in unserer Fantasie, nicht in unseren Wunschträumen, in einer Märchenstunde, sondern in den realen Ereignissen dieser Welt, durch die Geschichte hindurch.
Ja, und das schreibt er, das sieht er als Wirken des Heiligen Geistes. Ja, also völlig, völlig beliebig. Wenn die keine besseren Bibelstellen vorzuweisen haben, dann zeigt das ja eben wieder, was ich auch sonst häufig sage, die Bibel eignet sich nicht als ethische Autorität und moralische Richtschnur. Wenn du da kein vernünftiges Zitat für das, was du sagen willst, findest, dann sollst du dir überlegen, ob das wirklich die geeignete Zitatensammlung ist. Und eben, was ich auch immer sage, es geht den Bischöfen überhaupt nicht darum, biblische Inhalte zu verkünden, sondern es geht ihnen allein darum, so zu tun, als ob sich die Bibel als ethische Richtschnur eignet, als ob dort alles, was heute Konsens ist, also Zeitgeist, schon drinstünde. Sie bewerben ihr heiliges Buch, ihre Religion und ihre Institution und damit auch ihre Privilegien unter Vorspielung falscher Tatsachen. Und das ist Bullshit. Es könnte nicht klarer sein, das ist ja eine offizielle Definition. Es ist ihnen scheißegal, was in der Bibel wirklich drinsteht. Es soll sich nur gut anhören und es soll die Kirche, die Bischöfe und die Bibel, das Christentum gut aussehen lassen. Und dieses Muster findet sich auch hier wieder bei den Pfingstpredigten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.